Was ist der Mann schon ohne seine Frau? Und deswegen bin ich dankbar, dass meine Frau auch dabei ist. Und wir freuen uns, dass wir heute Morgen wieder in eurer Gemeinschaft sein dürfen. Eigentlich habe ich noch so ein klein bisschen etwas auf dem Herzen, was du von den Träumen gesagt hast. Steht ja mal in der Bibel, dass die Jünglinge Gesichter sehen und die Alten Träume haben, nicht? Jetzt bin ich schon ziemlich alt, aber ich habe schon Träume, aber das sind Träume, die durch Tabletten ausgelöst werden und die taugen in der Regel nicht viel. Mal sind es lustig, aber mal sind es auch Albträume. Aber ich möchte ein Zeugnis weitergeben. Wie ich zum ersten Mal 1968 mit der charismatischen Erneuerungsbewegung in Berührung kam, habe ich eine Tagung mitgemacht. Und in dieser Tagung habe ich zum ersten Mal Sprachengebet gehört und Auslegung von Sprachengebet und Prophetien. Und war sehr aufgewühlt, den Liedsatz Gott ist gegenwärtig, den kannte ich ja auswendig, hatte ich mal im Konfirmandenunterricht gelernt. Aber dass Gott wirklich gegenwärtig ist, dass Gott wirklich gegenwärtig ist bei den Leuten, das hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Das hat mich also umgehauen. Ich war also schrecklich aufgeregt in dieser Tagung, habe viel gebetet. Gott hat mir auch gezeigt, Dinge, die ich beichten musste, die ich in Ordnung bringen musste. Und dann nachts passierte Folgendes. Ich hatte einen fürchterlichen Albtraum. Einen grausamen Albtraum. Das waren wie Mächte der Finsternis, die auf mich einstürmten. Und ich weiß nicht, was da passiert ist in der Nacht beim Schlaf. Jedenfalls war ich mit einem Baptistenpastor zusammen im Zimmer. Und wie wir uns dann morgens fertig gemacht haben für die Tagung, da sagt er zu mir, Mensch, du hast heute Nacht in Sprachen gebetet. Warum erzähle ich das? Weil Gott in seiner Barmherzigkeit durch den Heiligen Geist, er ist ja der Beistand für unser Leben, uns auch beisteht dann, wenn wir eigentlich nicht kämpfen können. Nachts im Schlaf können wir nicht kämpfen. Und hat es der Heilige Geist für mich getan und ich habe dabei dann, ihr würdet jetzt sagen, als gute Volksmissionsleute, hat er die Geistestaufe gekriegt. Ich würde das jetzt nicht so abrupt sagen, aber zumindestens, dass Gott mich ganz gewaltig berührt hat und von Stunde an meinen ganzen Dienst verändert hat. Aber das will ich jetzt nicht erzählen, das geht alles viel zu lang, dann muss ich meine Predigt schenken. Nicht, wie Gott meinen ganzen Dienst verändert hat, in der Weise, dass Gott mir auch eine Prophetie geschenkt hat bei dieser Tagung, die mein ganzes Leben wirklich umgekrempelt haben, in einer ganz anderen Richtung zu marschieren, als ich bis dahin glaubte, marschieren zu sollen. Soweit einmal. Und nun zu der Predigt. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, dem Glaubenszeugnis, Kapitel 11, und ich lese mal den ganzen Bereich, ich möchte nur von Vers 8 bis 12 und 17 und 19 lesen, aber ich lese den Anfang von Kapitel 11 auch. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wegen dieses Glaubens haben die Vorfahren bei Gott Anerkennung gefunden. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Wort erschaffen wurden, sodass alles, was man sieht, aus dem Nichts entstanden ist. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er da sei und dass er denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Und nun zu dem Text, über den ich predigen möchte. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu gehen, das er erben sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Durch den Glauben lebte er als Gast im verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, deren festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben bekam er die Kraft, Vater zu werden, obwohl er schon alt war und Sarah unfruchtbar. Denn er hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum stammen auch von den einen, von dem einen, der eigentlich nicht mehr Vater werden konnte, so viele ab, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Vers 17 und 9 bis 19. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, obwohl er schon die Verheißung empfangen hatte. Und ihm gesagt worden war, was von Isaak abstammt, soll deine Nachkommenschaft heißen. Er dachte, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Als Zeichen bekam er seinen Sohn wieder. Ich liebe das gerne, meine Predigt unter ein Thema zu stellen. Und mein Thema heißt heute Morgen, der Weg des Glaubens ist der schönste und auch der schwerste Weg. Der schönste im Blick und der herrlichste überhaupt im Blick auf unsere Gemeinschaft mit Jesus. Und der schwerste im Blick auf unsere alte natürliche Art, die wir ja noch an uns tragen. Wir haben ja noch keinen neuen Leib, wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch auf der Erde. Und von da aus gibt es mancherlei Anfechtungen und da kann es auch manchmal schief gehen. Das wissen wir auch von Abraham, dass eben eines Tages dann nicht nur der Isaak, sondern auch der Ismael geboren wurde. Oder erst der Ismael und dann später der Isaak. Es gibt also auch herausfordernde Situationen in unserem Leben, in dem der alte Adam, so nenne ich ihn jetzt mal, wo der alte Adam seine Probleme mit hat. Und die Bibel sagt das, das Neue Testament, ganz klipp und klar. Das Neue Testament, Galater 5, 17 steht, dass Geist und Fleisch im Kampf miteinander liegen. Und wir können diesen Kampf nicht wegjubeln, nicht durch Hosianna und Halleluja, manchmal auch das, manchmal durch ein kräftiges Halleluja, aber längst nicht immer, sondern müssen durch den Kampf hindurch und es ist entscheidend, wie wir ihn bestehen. Und da denke ich, ist Abraham ein wunderbarer Glaubensmann, der uns das vorexerziert hat, wie man damit umgeht. Und darum zu dem ersten Gedanken, Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Damit beginnt hier unser Text. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen würde. Damit beginnt also überhaupt der Glaubensweg. Wenn Gott den Abraham gerufen hätte und der Abraham hätte sich also in den Fernsehsessel gesetzt und hätte Fernsehen angeguckt und hätte gesagt, ja lieber Gott, aber hier in Haran ist es so schön, da möchte ich gerne bleiben, das sind meine Verwandten und meine Bekannten. Wenn er sich nicht aufgemacht hätte eines Tages und wäre wirklich gegangen, wäre nichts passiert, wäre gar nichts passiert. Glaube und Gehorsam gehören also zusammen. Sie gehören zunächst mal zusammen als die Antwort des Rufes Gottes. Nicht? Wenn Gott ruft und ich sage Ja darauf, dann nennt man das ganze Berufung. Nicht? Und wir brauchen alle eine Berufung von Gott für den Lebensweg, den er für uns vorgesehen hat. Nicht? Und da ruft Gott sehr deutlich. Und was sagt er zu dem Abraham? Er sagt, gehe aus deiner Freundschaft, gehe los. Gehe letztlich aus deinem alten Leben heraus. Dieses alte Leben, das so schön bequem war. Nur sein Vater Tara wollte ja schon nach Kanaan, aber ist dann in Haran hängen geblieben. Und damit auch der Abraham. Und jetzt sagt Gott, Abraham, auf, es geht nach Kanaan. Er musste ausgehen aus seinem alten Leben. Er musste gehorsam werden. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wo er hinkam. Geschwister, das muss man sich mal vorstellen, nicht? Gott sagt, ist ja gut, dass ich das Ding an mir habe, da kann ich ein bisschen rumlaufen. Nicht? Gott sagt, geh. Abraham sagt, Gott, wohin? Sage ich dir noch nicht. Er geht zu Sarai und sagt, du, Gott hat gesagt, wir sollen gehen. Sarah sagt, wohin? Weiß ich nicht. Er sagt, ja, du bist du doch bescheuert? Bist du noch normal? Du musst doch wissen, wohin. Ja, Gott hat gesagt, geh, wir packen jetzt erstmal die Sachen und dann werden wir weitersehen. Irgendwann hat ja Gott auch mit ihm gesprochen, er ist ja wirklich in Kanaan angekommen, nicht? Aber zunächst mal wusste er nicht, wohin kam. Aber er sagt, er war gehorsam. Er sagt, wir packen die Koffer, wir packen die Esel, wir packen die Kamele. Wir gehen jetzt, Sarah. Sieh, Geschwister, und so wie das Abraham gemacht hat, geht es uns ja auch. Abraham musste gehen. Und wir müssen ausgehen aus dem alten Leben, das einmal grundsätzlich, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, aber dann auch immer wieder, Geschwister, wir müssen immer wieder mal ausgehen. Aus unserer alten Denkweise. Ich will einfach mal so ein paar Denkweisen aufzählen. Nicht die eine Denkweise, die ganz irdische menschliche Denkweise, die heute ja so einen breiten Raum eingenommen hat, sodass wir ja schon fast am Verblöden sind in der Bundesrepublik. Verzeiht mir den Ausdruck, aber es ist wirklich so. Nicht? Es geht ja nur noch um Geld, 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 Geld und nochmals Geld. Man kann ja kaum was anderes mehr denken als Geld, Geld, Geld. Und man selbst muss aufpassen, dass man auch nicht da hineinfällt. Haben, haben ist die alte Denkart. Die neue Denkart ist geben. Geben. Mir ist vor einigen Wochen das mal klar geworden. Ich habe gesagt, eigentlich ist das doch überhaupt blöd, dass man so viel für sich behält. Man sollte noch viel mehr weggeben. Allein aus Protest gegen diese Welt, die heute so lebt. Man sollte noch viel mehr weggeben. Wenn mir einer auf den Schlips tritt, dann bin ich beleidigt. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann fange ich an zu hassen. Das ist die alte Denkweise. Die neue Denkweise, aus der wir ausgehen dürfen, ist lieben. Einfach lieben. Aber so einfach ist das nicht immer, nicht, Geschwister? Ich rede nicht wie ein Blinder von der Farbe. Nicht, wenn einer einem richtig mal so ein bisschen mit Leben versaut hat, nicht, dann muss man mal, dann ist das mit dem Lieben gar nicht so einfach. Nicht, aber das ist die alte Denkweise, die neue Denkweise. Absichern. Heute das große Wort. Absichern. Welche Versicherung schließe ich noch ab, damit ich wirklich im Alter genug Rente habe? Wir sind ja noch in der glücklichen Lage, dass wir noch Rente kriegen, nicht? Ob ihr noch alle Rente kriegt, wer weiß das. Also, Denkart absichern. Wie sichere ich mich ab? Geschwister, wir müssen das aber nicht falsch verstehen an der Stelle. Natürlich müssen wir überlegen, wie die Dinge auch weitergehen und wie Gott uns weiterführt, damit wir nicht im Alter auf Sozialamt angewiesen sind. Dass wir da nicht falsch verstehen. Aber dieses permanente Denken von Absichern hat ein Gegenstück im neuen Leben, im Jesus-Leben, nämlich Vertrauen. Ich habe gerade gestern Abend mit meiner Freundin ein Gespräch gehabt und habe gesagt, ich weiß, Inge, ich denke an der Stelle falsch. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich denke da falsch. Ich muss endlich kapieren, wenn ich vor dir sterbe, dass er dich auch durchbringt. Ich muss das endlich mal in den Kopf kriegen. Wenn mir einer was getan hat, aufrechnen. Wie du mir, ich zu dir. Du hast mir Verschienbein getreten, ich trete dir auch Verschienbein. Und wie heißt die neue Formel? Wie heißt die neue? Vergeben. Vergeben. Versteht ihr? Recht haben. Das ist auch so ein Punkt, der manchmal bei Christen so einen breiten Raum einnimmt. Nicht? Wir wollen Recht haben, nicht? Aber geh aus deinem alten Leben, sagt Gott zum Abraham. Geh raus. Nicht Recht haben, sondern ganz simpel und einfach aufs Recht verzichten. Das ist auch nicht ganz einfach, weiß ich wohl. Unser alter Mensch wehrt sich immer dagegen. Aber in der Kraft Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes geht das. Wir dürfen wirklich daraus gehen. Wie gesagt, Abraham hat eben keine Garantiekarte bekommen. Er hat gesagt, gehe. Er wusste nicht, wo er hinkäme. Ich müsste jetzt viele Beispiele ziehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit habe ich, denn das ist schon 10:45. Wir sind ja so Pastorenleute, haben ja das Glück, öfters im Leben umzuziehen, in eine neue Gemeinde hineinzuziehen. Und jedes Mal, wenn man dann auszog und da wieder einzog, musste man vieles ganz, ganz neu lernen. Nicht, dass man sich seine Ärzte suchen musste, denn später im Alter, als man jünger war, brauchte man noch keinen Arzt. Aber man musste sich ganz neu auf eine Sache einstellen. Und da haben wir erlebt, als wir nach Baden-Baden kamen, wir haben 9 Jahre im Baden-Baden-Dienst getan, dass es keine Wohnung gab. Es gab also absolut keine Wohnungen. Und wir waren 6 Personen. Wir haben 4 Kinder, kleine Kinder. Es ging dann viel hin und her, viel hin und her. Und dann wurde es eine Wohnung angeboten, ziemlich verwohnt und kaputt, wurde angeboten im 4. Stock, 175 Treppen hoch, Altbau, wurde uns angeboten. Und jetzt hört zu, Geschwister, da bleibt in Atem stehen. 191 Quadratmeter. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für eine Wohnung war? Das ist eine alte Patrizierwohnung. 191 Quadratmeter. Und wir haben gesagt, Herr, das können wir nicht. Wie sollen wir das bezahlen? Aber es tat sich keine Tür auf als diese eine Tür. Da haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir am Glauben. Jetzt gehen wir hin. Da hat es eine Reihe Wunder gegeben mit dieser Wohnung, aber das führt jetzt alles zu weit zu erzählen. Erzähle ich andermal. Nicht? Wir haben also mit dieser Wohnung dann Wunder erlebt. Erstmal habe ich ein blaues Wunder erlebt bei der Renovierung, aber dann später haben wir richtige Wunder erlebt in dieser Wohnung. Und als wir, unser letzter Dienstplatz war Dachau. Dachau kennen die meisten nur vom KZ, von der Erinnerungsstätte. Aber Dachau hat auch eine schöne Seite. Wir sind jedenfalls nach Dachau gezogen. Und da war es genau das Gleiche. Als wir dort einzogen, sagt mir ein Makler, Herr Kringer, ich habe gar kein Angebot für Sie. Geschweige denn eine Wohnung. Und da war das genauso. 53 Bewerber für die eine Wohnung. 53 Bewerber und auf ganz kuriose Art und Weise, kann ich jetzt auch nicht erzählen, gilt auch zu viel, haben wir die Wohnung gekriegt. Geh aus. Ohne Garantie. Der Herr wird dafür sorgen, dass dann das Neue in dein Leben so hineinkommt, dass du den Weg gehen kannst. Vers 9. Durch den Glauben lebt er als Gast im verheißenen Lande wie in einem Fremden. Ich glaube, Geschwister, wir müssen uns mehr denn je darauf einstellen für die Zukunft, dass wir Fremdlinge in dieser Welt sind. Dass wir in der Art, wie wir leben, hier nicht hineinpassen in diese Welt. Heute ist ja so ein anderer Trend da, sich möglichst um die Welt kümmern und möglichst der Welt mehr dienen und so. Ja, natürlich sollen wir ihr dienen. Was wollen wir anders tun, als ihr dienen? Aber zu meinen, wir müssten all auf jeden Karren aufspringen, der da heute so durch die Welt zittert, da irren wir uns. Und ich will auch sagen, warum das so ist. Warum Christen in dieser Welt nicht hineinpassen, dass sie Fremdlinge sind. Durch den Glauben lebt er als Gast in einem versprochenen Land, das er Fremdling war. Weil die Christen mit dem unsichtbaren Gott rechnen. Und die Menschen in dieser Welt, die sagen, wo ist denn dein Gott? Ich sehe den ja gar nicht. Die frommen Spinner. Und dann sind wir abgestempelt, die frommen Spinner. Was sollen die schon? Wir rechnen mit einem unsichtbaren Gott. Und wenn wir damit rechnen und das dann auch noch anderen sagen, dann kann das sein, dass das manchmal ganz schön auch zu Spott führt und zu Hohn. Was anders erleben wir ja zum Glück noch nicht in unserem Land. Aber zu Spott kannst du denn trotzdem führen. Wir hatten einen Bruder in der Gemeinde, den durfte ich taufen. Und an seinem Arbeitsplatz hat er das irgendeinem Kollegen erzählt. Hat erzählt, er stand an einer Drehmaschine, erzählt, dass er sich taufen lässt. Als er am Montagmorgen wieder in Betrieb kommt und wieder an seine Fräsmaschine geht, da steht ein dicker Eimer neben seiner Fräsmaschine mit einem Schildchen dran, das ist Wasser für deine Taufe. Die war dann schon vorbei, am Sonntag war am Montag. Nicht? Und er war zunächst mal so gekränkt und erschüttert, dass die Kollegen das nicht ernst genommen haben. Er war kindlich im Glauben, hat gedacht, die würden sich auch freuen. Und jetzt haben die ihn so richtig durch den Kakao gezogen. Ein zweites ist, warum wir in dieser Welt Fremdlinge sind, Geschwister, so wie Abraham auch, weil die Ethik und Moral der Welt in ihrer Sünde und Arroganz total anders ist, als Christen sind. Und mit unserem Leben in der Heiligung und in der Hingabe unseres Herzens an Jesus und an Gott werden wir immer die Menschen bloßstellen. Sie sollten nämlich auch so sein, das wissen die auch ganz genau. Die sollten nämlich auch so sein, aber sie sind es nicht. Und deswegen ärgern sie sich an uns und halten uns für Spinner. Als vor 2 oder 3 Jahren her ist, als in einem Großjugendtreffen in Marburg auch eine Seelsorgegruppe da war, um für Homosexuelle zu beten, da hat ja dann ein Abgeordneter, ein gewisser Herr Beck, sich wahnsinnig aufgeregt, wie man doch die Homosexuellen derart diskriminieren kann, dass für sie Seelsorge da sein soll. So geht das. Die Welt ärgert sich an unseren Entscheidungen, die wir treffen. Oder, wie ich es unlängst nochmal von einer Kassette gehört habe, nicht ein Mann, der eine leitende Funktion hatte und so ganz kurz unterm Chef, nicht? Und der Chef sagt, wenn mich einer sprechen will, dann sagen sie, ich bin nicht da. Und dann sagt dieser leitende Angestellte, der kurz unterm Chef steht, der sagt, das mache ich nicht. Wenn sie da sind, dann geht das Telefon weiter. Der Mann ist entlassen worden. Der Mann ist entlassen worden. Das hat sich der Chef nicht gefallen lassen. Gott hat ihm dann recht schnell einen neuen Arbeitsplatz gegeben. Und das Dritte ist, warum wir Fremdlinge sind in dieser Welt. Und ja, wirklich Fremdlinge. Weil wir eine Hoffnung der Herrlichkeit haben. Wir haben eine Hoffnung der Herrlichkeit. Solange es noch den Kommunismus gegeben hat, haben die immer gesagt, ja, so seid ihr Christen, nicht? Immer aufs Jenseits vertrösten, immer aufs Jenseits vertrösten. Aber das stimmt gar nicht. In Kolosser 1,27 steht, Christus in euch, und zwar jetzt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht? Deswegen sind wir Fremdlinge und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir manchmal noch sehr viel deutlicher als Fremdlinge angesehen werden und dass man uns auch in unseren Betrieben oder wo wir arbeiten oder die Nachbarn, die uns näher kennen, dass die uns danach auch so behandeln. Der Vers 10. Denn er wartete auf eine Stadt. Ja, vielleicht, ja, das will ich jetzt, jetzt steht die Miterben Jakob nicht, die haben die gleichen. Es hat also Leute gegeben, die das Gleiche erlebt haben. Es gibt eben zum Glück Menschen, mit denen wir das Gleiche leben und auch die gleiche Fremdlingschaft durchleben. Vers 10, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Glaubensmenschen sind Menschen, die aufs Warten gestellt werden. Das ist unsere Sache mit dem Warten. Die Christen wissen, das Beste kommt noch. Aber jetzt kann es ganz hart da durchgehen, wie wir nun alle heute Morgen gehört haben von eurem Bruder Frank. Dass es ganz hart da durchgeht. Wir sind auch aufs Warten gestellt. Und das fällt uns heute im Elektronikzeitalter immer schwerer. Oh, danke, nee, ja gut, für die Kehle tut es vielleicht gut, nicht? Ja. Im Elektronikzeitalter geht alles schneller. Und wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Instant-Kaffee, Instant-Tee, Instant. Alles muss sofort passieren. Aber Geschwister, was Qualität hat, dauert länger. Glaubensmenschen sind Menschen, die aufs Warten gestellt werden, die aber dann auch nicht nur mit den Gegebenheiten rechnen, mit dem, was möglich ist. Manchmal geht unser Glaube ja immer nur so weit, wie Dinge möglich sind. Sondern wir sind dann auch auf Gottes Möglichkeiten gestoßen. Auf Gottes Möglichkeiten. Sie rechnen nicht nur mit den Gegebenheiten, sondern auch mit den Möglichkeiten Gottes. Und drittens tragen sie fröhlichen Herzens ertragen sie diese Spannung, die zwischen Verheißung und Erfüllung liegt. Und die Spannung, Geschwister, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, ist manchmal nicht von Pappe. Die ist manchmal ganz hart. Da hat Gott etwas versprochen, hat Gott etwas verheißen und es passiert so nicht. Und jetzt will ich euch was fragen. Wie lange hat Abraham warten müssen, nachdem Gott ihm gesagt hat, du sollst einen Sohn haben? Weiß das jemand, wie lange der hat warten müssen? 25 Jahre. 25 Jahre. Mit 75 hat er die Verheißung gekriegt und mit 100 ist der Sohn geboren. 25 Jahre musste er warten, bis das in Erfüllung ging, was Gott versprochen hatte. Und Geschwister, die Dinge sind manchmal wirklich knochenhart. Bevor ich meine Frau kennengelernt habe, und ich habe damals, ich war schon als junger Pastor und lediger Pastor in der Gemeinde, ich habe die Mädchen nicht gesehen wie Bäume, sondern es hat schon hübsche Damen dazu gegeben. Und der Gott hat immer gesagt, nee, die ist aber nicht, die sind nicht. Und dann hat Gott mir gesagt, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Boah, Vater, muss das sein? Muss ich da unbedingt warten, immer warten? Dann habe ich gewartet. Und dann habe ich ein Goldkorn gekriegt, meine Frau. Versteht ihr? Zwischen Verheißung und Wirklichkeit kann es wirklich so spannend sein. Ich weiß, wie man manchmal dann abdriftet. Und Abraham ist ja auch abgedriftet. Nicht als Sarah gesagt hat, du, ich gebe dir die Hagar in den Schoß. Das war damals üblich so. Und dann wird das alles schon klarkommen mit unseren Nachkommen. Aber wir wissen, dass das auch heute Nachteile gehabt hat bis heute. Das wissen wir nun auch. Noch eine Frage, Quizfrage. Wie viel Land gehörte dann Abraham, als er starb? Das Land hat ihm ja verheißen. Land Kanaan. Genau. Nur ein paar Quadratmeter Grabstelle für die Sarai. Die ist vor ihm gestorben. Versteht ihr? Das ist schwer auszuhalten. Und er starb. Er hätte sagen können, Gott, jetzt stirb ich und ich habe bloß die paar Quadratmeter und nicht mehr. Du hast doch viel mehr verheißen, du hast doch ein ganzes Land gesagt. Wo bleibt denn deine Verheißung? Und ich weiß, Geschwister, dass Glaubenszweifel einem hart zusetzen können. Ich rede hier also nicht wie ein Blinder von der Farbe. Das kann einem hart zusetzen. Vers 11. Durch den Glauben bekam er die Kraft, in meiner Übersetzung heißt es jetzt Vater zu werden, wörtlich heißt es eigentlich nur von Sarah. Ist ein ganz komischer Satz da im Grundtext. Ich habe mir den auch mal vorgenommen, weil das so komisch war. Aber den kann man gar nicht richtig ins Deutsche übersetzen. Und deswegen bleibe ich einfach hier bei der Übersetzung, wie sie hier steht. Durch den Glauben bekam er die Kraft, Vater zu werden, obwohl er schon alt war und Sarah unfruchtbar, denn er hielt den für treu, der es verheißen hatte. Glaubensmenschen erfahren schon in dieser Zeit die ungeheuren Möglichkeiten Gottes. Amen? Da könnt ihr laut Amen zu sagen. Glaubensmenschen erfahren schon in dieser Zeit die Möglichkeiten, die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes als Realität. Das Warten und das Erfahren sind keine Widersprüche. Wir müssen nur von dem Instant-Denken herunterkommen und Gott Zeit lassen. Eine Nachkommenschaft für Abraham und für Sarah war unmöglich. Es war unmöglich. Und sie haben doch den Isaak gekriegt. Später hat dann der Abraham ja noch mit der Ketura noch mehr Kinder gezeugt. Aber zunächst mal war es das. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und fast alle Christen haben solche Dinge schon mal erlebt, wenn sie ernsthaft in Glaubensnöten standen. Und wenn du das erlebt hast, wie Gott das Unmögliche in deinem Leben möglich gemacht hat, dann, wenn noch Zeit ist, dann gib nachher noch ein Zeugnis davon, wie Gott das macht. Nicht? Und erlebte Wunder, die man dann erlebt, sind immer wieder gewaltige Glaubensstärkungen. Nicht, als erstmal der Isaak geboren war, da war alles andere doch egal. Da ging es doch weiter. Da wusste er doch, jetzt hat Gott das eine versprochen, er will das andere mit dem Land auch versprechen, auch wenn ich das jetzt noch nicht sehe. David geht zu seinen Brüdern, um Essen darzubringen, und dann die ganze Geschichte mit dem Goliath. Und was sagt David zum Saul, als der sagt, Mensch, du kleiner Pimpf, 17 Jahre alt, bloß mit einer Schleuder barfuß, du kannst doch nicht gegen den Riesen kämpfen. Jetzt lass das mal lieber sein. Oder zieh meine Waffenrüstung an. Und dann zieht er sie an und dann sagt David, nee, geht alles nicht, komm, weg mit der Rüstung. Dann sagt er einen ganz entscheidenden Satz. Der Gott, der mich vom Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten aus dieses Philisters Hand. Also, er hatte Glaubenserfahrung gemacht mit dem Löwen und mit dem Bären. Ich möchte nicht unbedingt einen machen. Ich weiß nicht, ob ich so viel Glauben hätte, wenn da so ein Bär aus dem Zoo läuft und ihm zu begegnen. nicht? Und Löwen schon gar nicht, nicht? Also, aber nicht? Diese Erfahrung hat mich stark gemacht, jetzt dem Goliath entgegenzutreten, und wie es ausgegangen ist, wisst ihr. Verheißungsorientiert leben. Vers 12. Darum stammen auch von dem einen, der eigentlich nicht mehr Vater werden konnte, so viele ab, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Ja, inzwischen ist das Volk Israel zu einem Volk geworden, das unzählbar ist. Die ganzen Tausende von Jahren hindurch, von Abraham bis heute, man schätzt hier ungefähr 4000 Jahre, und immer hat es Israeliten gegeben, immer hat es Nachkommen Abrahams gegeben. Viele, viele Menschen. Und dieses ganze Geschehen, obwohl er es alles noch nicht sah, vieles noch nicht sah. Geschwister, wir wollen festhalten, und ich möchte euch sehr ermutigen, haltet fest an den Verheißungen Gottes, auch wenn ihr nichts seht. Ich hatte einen Bruder, der war ungläubig. Er ist inzwischen schon heimgegangen, mit 52 ist er gestorben. Ich hatte einen Bruder, der war ungläubig. Wir anderen sind so den Weg mit dem Herrn gegangen. Mein Stiefvater war auch Pastor gewesen. Wir sind so mit dem Herrn gegangen. Aber er war konträr. Und dann starb mein Vater und hat nicht mehr erlebt, dass mein Bruder gläubig geworden ist. Aber ich habe es erlebt. Eines Tages rief er an, Diagnose beim Arzt, Krebs, rief er an bei mir und sagt, Klaus, ich habe Krebs und ich habe Gott ins Angesicht mein ganzes Leben lang widerstanden. Ich bin verloren. Ich bin ewig verloren. Wir saßen zwar sehr weit entfernt, ich saß in Baden-Baden und er saß im Hessenland, ich konnte nicht hin zu ihm. Dann habe ich ihm eine Adresse gesagt, sagt, geh zu dem Missionar, den kannte er, geh zu dem Missionar und rede mit dem all das, was dir jetzt auf dem Herzen liegt. Und dann übergib dein Leben Jesus. Nur um die Sache kurz zu machen, er hat sein Leben Jesus übergeben. Aber mein Vater hat es nicht mehr erlebt. Der ist dann über in die Ewigkeit gegangen. Aber er ist gläubig geworden. Festhalten. Und das Letzte und Schönste, Glaubensmenschen werden zum Modell für das Handeln Gottes. Es gibt nichts Schöneres als das, Geschwister. Glaubensmenschen werden zum Modell für das Handeln Gottes. Die härteste Prüfung, die Abraham zu bestehen hatte, das war, dass Gott zu ihm sagt, opfere deinen Sohn Isaak, nicht Ismael. Das hätte die Sache ja gerne gehabt. Sondern opfere den Isaak. Und das lesen wir nicht in der Bibel, dass er aufgeschrien hätte und hat gesagt, Gott, das geht doch nicht. Das ist doch völlig gegen das, was du gesagt hast. Gegen dein eigenes Wort. Du hast gesagt, in Isaak soll der verheißene Erbe stehen. Sondern ihr wisst aus dem Alten Testament, ich hoffe, dass ihr so Bibelleser seid, Abraham sagt nichts. Abraham sagt nichts. Er packt den Esel voll mit Holz für das Opfer und dann diese Geschichte da, nicht, wie er mit Isaak nach Moria geht. Und da steht immer, und die liefen die beiden miteinander, schweigend nebeneinander her. Bis eines Augenblick der Isaak gesagt hat, aber Vater, wo ist dann das Opfer? Wir haben alles mitgenommen für den Altar und für die, aber wo ist das Opfer? Und dann sagt nicht Abraham knallhart, du bist das Opfer. So was sagt er? Gott wird sich ein Opfer ausersehen. Abraham musste diesen ungeheuren Widerstand und Widerspruch ertragen. Diesen Widerspruch ertragen. Gott hatte etwas versprochen und jetzt soll ich das, was er versprochen hat, opfern. Jetzt soll ich das weggeben. Nicht? Und er geht. Er ist wieder ganz gehorsam. Er geht einfach hin. Seht, Geschwister, und indem dann der Abraham, ich mache das jetzt kurz, weil die Zeit schon vorgeschritten ist, aber der Abraham hat den Isaak wiedergekriegt. Aber Gott hat seinen Sohn nicht wiedergekriegt. Er hat ihn sterben lassen. Und damit wurde Abraham zum Abbild Gottes, für die Liebe Gottes für uns Menschen. er hat seinen Sohn wirklich sterben lassen für uns. Er hat ihn dann später auferweckt, aber zunächst mal hat er ihn sterben lassen. Nicht? Und das größte Opfer, das uns möglicherweise abverlangt wird, ist, wie ich eben schon sagte, unser eigenes dickes Ich. Und wenn wir das in den Tod geben, Geschwister, wie ich am Eingangs gesagt habe, erleben wir Auferstehung. Auferstehung erlebt man nicht dadurch, dass man immer wieder Neues für sein Leben jetzt möchte und durch Halleluja und Hosianna, sondern das Neue erlebt man dadurch, dass unser altes Leben in den Tod kommt. Und dann gibt es Auferstehungsherrlichkeit. Dann kommt dieser auferstandene Herr in unser Herz hinein. Und dann haben wir Auferstehungsleben mitten im Tod geweiht sind. Wir müssen alle mal sterben, haben wir heute Morgen gehört. Nicht? Mitten im Sterben hinein ist ewiges Leben in dir, in dir, in dir, in dir. Überall ist ewiges Leben drin. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Mitten in der Tat, in der Wirklichkeit des Todes. Und Gott helfe uns, dass wir wirklich da sagen, wie der Abraham werden, dass wir ihm so unser ganzes Vertrauen geben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du hast uns aufs Glauben gestellt. Und wir danken dir für die ungeheure Gnade, dass du uns begegnet bist. Wie auch immer, entweder durch gläubige Vorfahren oder eben auch, dass du uns aus der Welt gerettet hast und zu neuen Menschen gemacht hast. Wir beten dich an für diese Gnade, wir beten dich an für dieses Vorrecht. Vater im Himmel, wir beten dich an, dass du uns zu Jesus gezogen hast und uns Jesus jetzt wieder zieht zu dir. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes geoffenbart hast. Wir beten dich an auch heute Morgen. Und nun lass unsere Herzen warm werden, dir zu gehorchen, auch wenn manchmal unser Fleisch und Blut dagegen spricht. Danke, dass du den Sieg hast. Wir preisen dich, Herr, und beten dich an. Amen.